SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Die letzte von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinca Gücüyeter. Es gibt dazu übrigens auch Fotos. Auf unserer Homepage unter SWR 2 Literatur können Sie sie anschauen. Fotos von Fatma als junge Frau, als Fabrikarbeiterin und als stolze Mutter mit Dinca als Baby. Auch Fotos von Yilmaz und natürlich auch noch mehr von Dinca, als Junge zu Besuch in der Türkei und als 16-Jähriger in der Fabrik. Im Buch, das im Mikrotext Verlag erschienen ist, sind noch mehr, insgesamt 20. Die Fotos sind sehr beeindruckend, weil sie ganz unterschiedliche Welten abbilden, die doch alle zu einem Leben gehören. Das letzte Foto im Buch zeigt Fatma und Dinca 2022. Fatma sitzt auf einem Stuhl, die Hände auf den Knien, und Dinca steht hinter ihr und hat die Hand auf ihre Schulter gelegt. Und sie lächeln ein bisschen und sehen so aus, als wüssten sie ganz genau, was sie aneinander haben. Es lesen noch einmal Sema Poyraz und Hasan Taşken.
Vor den Orangenplantagen das goldene Horn. Dinçer. In meinem Atem rieche ich das Seufzen der Fischer auf der Galaterbrücke. Meine Schritte werden immer langsamer. Die Seitenstraßen von Beyoğlu sind heute Abend mit einer ungewöhnlichen Stille gepflastert. Ich laufe trägen Schrittes an hohen Gebäuden entlang. Ein armenisches Volkslied pfeift die Bordsteine glatt. Seltsam, diese Stille. Vielen Fenstern fehlen die Gardinen. Die Uhr an der Sant-Antonius-Kirche stillt die eingeschlafene Renaissance. Auf das Ziffernblatt dieser Stadt sind mehr als 12 Geschichten geschrieben. Hier, auf diese Fläche, sind die letzten Samen des Sultans gefallen. Vor dem Geyhammam sitzen 3 kurdische Männer. Einer kämmt sich den Schnäuzer. Ich bitte um Feuer. Alle 3 greifen in ihre Taschen. Einer schenkt mir Streichhölzer. Ich zünde mir die Zigarette an. Ein paar Häuser weiter werde ich von einem jungen Mann angesprochen. Hier, auf dieser Fläche, zittern die entwurzelten Geister immer noch. Na, Kollege? In welchem Wasser bist du ertrunken? Na, Kollege, will ich antworten. Lass es aber sein. Wörter können scharf sein. Ich weiß. Er weiß es auch. Wie wäre es mit einem kleinen Fest? Da oben, in meinem Zimmer. Zeigt auf das Fenster eines zerfallenen Hauses. Vielen Fenstern fehlen hier die Mauern. Woher kommst du denn? Aus dem Osten? Diese Schlitzaugen. Aus der Mongolei, habe ich recht? Vielen Fenstern fehlen hier die Gesichter. Von der Reifensorte nehme ich das Doppelte. Aber dir mache ich einen erträglichen Preis. Ich schmunzle ihn an, gebe ihm eine Zigarette. In der Schachtel sind noch 5 Streichhölzer. Ach, wie großzügig. Dafür verpasse ich dir eine nette Massage. Erzähl doch was von dir. Nur mit Schmunzeln kommst du mir nicht weg. Ich hänge die Wörter an meine Stimme. Meine Wörter verkalkt, wie die Wäsche auf den Leinen. Ich bin nicht aus der Mongolei. Ein Eunuch hat mich in einem Korb auf die Wasser des goldenen Horns gesetzt. Die Möwen haben es mir erzählt. Sie haben mich in all den Jahren mit Brot und Keksresten gefüttert. Nach 35 Jahren bin ich an Land gekommen. Wollte mich hier umschauen, wie es so ist, auf dem festen Boden. Du Schellen! Bist ja ein richtiger Witzbold. Ich mag Typen wie dich. Und wer hat dir die Sprache beigebracht? Die Möwen oder was? Nein. An keinem anderen Wasser der Welt rudern so viele Sprachen wie auf dem goldenen Horn. Viele meinen, sie wurden vor Jahren weggetrieben. Aber nein, sie halten sich hier an ihren Geschichten fest. Du bist doch der Strichjunge, der in Palästen ordentlich verputzt wurde. So ähnlich. So könnte meine Geschichte aussehen. Weißt du, diesen Sommer werde ich heiraten. Muss noch ein wenig Geld sparen und nach der Hochzeit darf ich die Orangenplantagen meines Vaters in Adana übernehmen. Er denkt, ich studiere in Istanbul. Längst abgebrochen. Ist auch egal. Hauptsache, ich kehre nicht mit leeren Taschen in die Heimat zurück. Aus seiner Tasche nimmt er ein geknicktes Passfoto heraus. Er zeigt mir das schöne Mädchen, unschuldig und unerfahren in seinem sanften Blick. Wünsche euch beiden viel Glück im Leben. Ihr werdet ein schönes Paar. Und lass dir den Geist nicht zu tief zerstümmeln. Pass auf dich auf. Du redest schon wie ein Vater. Mit einem Fick wird es, glaube ich, nichts mehr. Ich gebe ihm die Zigaretten und die Streichhölzer. Nehme Abschied. Du, Großer? Ich heiße Sedat. Du kannst uns nächstes Jahr in Adana besuchen. Schmunzelnd nicke ich und laufe die enge Straße hinunter. In meiner Jackentasche ein Bild meiner Kinder. Damit wärme ich mir die Hände. Es ist schon Mitternacht. Flüstere ein Lied gegen die Möwenschreie. Die enge Straße führt mich auf einem Boulevard in Tophane. Zwei verspielte Delfine im Bosporus ergänzen die Geschichte der Nacht. Hinter meinem Rücken reißen die Männer stöhnend die Wahlplakate von den Mauern. Am nächsten Morgen wird das Volk seinen Sultan wählen. Aber alles ist gut. Die Möwen haben ihren Himmel, die Strichjungen ihre Orangenplantagen, die Delfine den Bosporus. Drei Gründe, weiter an Märchen zu glauben.
Der Traum. Fatma, das kleine Mädchen. Atemlos laufe ich über die weiten Felder, über die Hügel, springe über die Felsen, laufe durch die Pappelwälder, laufe zur Sonne. Der Wind reißt mir das Tuch vom Kopf. Ich laufe mit offenen Haaren. Meine Mutter darf mich nicht so sehen. So nackt, sie wird mich hauen. Aber jetzt laufe ich einfach weiter. Barfuß. Die Plastikschlappen haben sich von selbst aufgelöst. Unter meinen Sohlen sammeln sich Disteldornen. Immer mehr. Eine Schicht, zwei, drei. Ich werde größer, spüre dabei keinen Schmerz. Die Hornhaut schützt mich. Bis zur Sonne ist es noch zu weit. Am schwarzen Brunnen bleibe ich stehen, werfe die Holzlatten zur Seite, gehe auf die Knie, stecke meinen Kopf in das schwarze Loch. Meine Locken hängen wie gerupfte Girlanden in diesem Loch. Ich bin die Fatma, wo seid ihr? Ihr, all die Dämonen, hört ihr mich? Mehr als das Echo meiner hohen Stimme höre ich nicht. Die Älteren erzählen hier, dass unzählige Kinder in dieses Loch gefallen sind, weil sie nicht gehorsam waren. Viele Väter haben ihre Töchter hineingeworfen, weil diese nach der Hochzeitsnacht zurückgeschickt wurden. Das Blut fehlte auf dem Laken. Männer wollten Blut auf dem Laken sehen, die Kraft ihrer bohrenden Männlichkeit, ihre Macht. Die weiße Fläche der Sünde wurde mit einem dreckigen Opfer gefüllt. Viele haben sich in diesem Brunnen in schwarze Ziegen verwandelt, haben sich in Nachbardörfern verteilt, überfallen nachts die Träume anderer Mädchen, erschrecken sie, klauen ihnen den Verstand. So können diese Mädchen, untauglich für eine Ehe, niemals als Braut auf dem weißen Pferd zum Hof des Bräutigams getragen werden. So bleiben sie geschützt, unter missachtenden Blicken der Väter, Mütter, Geschwister, Nachbarn. Aber geschützt bis zu ihrem Tod im Elternhaus. Von Dämonen, die das Bett der jungen Männer mit Schweinefett beschmieren und ihre Potenz aufsaugen, wird nie offen gesprochen, aber solche soll es auch geben. Dann höre ich den schwarzen Zug. Einmal die Woche fährt er hier durch, genau da, wo die drei Mandelbäume stehen. Ich stehe auf, lege die Holzlatten wieder auf den schwarzen Brunnen, laufe nun hinter dem schwarzen Zug her. In diesem Zug sollen Männer sitzen, einige davon sind Vaterlandsverräter. Die kommen hinter Gitter, werden dort verprügelt, bis ihre Seele aus ihrem Körper flieht. Andere fahren nach Istanbul, in diese große Stadt. Wenn man da einmal hinkommt, gibt es keinen Rückweg mehr. Diese Stadt soll Menschen wie Kaugummi kauen, das Blut aussaugen und dann schlucken. Das wissen alle. Aber eine andere Flucht vor der Armut gibt es auch nicht. Einige der Männer, die feste Hoden haben, dürfen weiterreisen. Nach Alemannia. Alemannia soll ein anderer Planet sein. Fliegende Kutschen, singende Kühe und tanzende Flüsse soll es dort geben. Der schwarze Zug fährt weiter. Er fährt aus meinem Traum. Ist auch gut so. Nie will ich in diesem schwarzen Zug sitzen. Nie will ich meine Mutter, meinen Vater, meine Brüder hier alleine lassen. Ich will auch nie heiraten. Die Männer wollen nur das eine Loch finden und ihr Ding da reinstecken. Das Blut auf dem Laken sehen. Ich lege mich jetzt in den Schatten des Mandelbaums. Ich bin ein wenig müde von diesem Traum. Im Schlaf habe ich vielleicht ein wenig Ruhe. Danach suche ich nach meinem Tuch. Mit offenen Haaren kann ich nicht nach Hause laufen. Mutter würde mich unten im Hof schnappen und mir eine klatschen. Vielleicht zwei, drei. Im Schlaf gibt es auch keine Ruhe. Das unendliche Zirpen der Grillen, der klebrige Rübensaft im Mund. Viele Kinder sind daran erstickt. Der militärische Marsch der Ameisen zwischen meinen dünnen Beinen. Liebe Welt, kannst du bitte stehen bleiben? Bitte, musst du dich immer drehen? Mir ist schwindelig. Bleibe bitte für einen Moment still, bitte. Im Schlaf lerne ich neue Sprachen. Die Eidechsen? Die Steine, die Kräuter, alles hat seine eigene Sprache. Ich rede mit allen in einer gebrochenen Sprache. Sie verstehen mich, antworten auf meine Fragen. Dann drehen sich alle mit dem Rücken zu mir, schließen einen Kreis, erzählen über mich.
Die Eidechsen. Wie schön klangvoll diese Stimme ist. Als ob die verruchten Seelen in heiligen Bädern von Neuem gesegnet werden. Diese rosenduftende Stimme, die die schlafenden Blüten des Glaubens zum Gedeihen erweckt, diese Erde ist zu trocken, unfruchtbar. Diese Stimme wird wie alle anderen eines Tages mit diesem schwarzen Zug verschwinden und nie mehr zurückkehren, wie die Kinder, die hinter dem ergreifenden Klang des Flötenspielers hermarschiert sind. Das Dorf wird all seine Kinder verlieren. Die Mütter und Väter werden nach ihren Kindern suchen. Wie der Nordstern werden diese Kinder nicht mehr zu finden sein. Die Steine. Unter diesem Himmel klingt diese Stimme wie die Saiten einer Harfe, die von einem traurigen Engel gespielt wird. Hier ist Anatolien. Hier ist die Steppe. Hier werden die schönsten Märchen erzählt. Hier müssen die Kinder früh ihre Flügel ablegen. Die Kräuter. Die Stimmen dieser Kinder rieseln vom Himmel herab, fallen als Tau auf unsere Körper. Es sind wunderbare Stimmen, einsame Stimmen, wehende Stimmen, Stimmen, die wie Saat Geschichten auf die Erde streuen. Einige dieser Geschichten schlagen Wurzeln, gedeihen, einige trocknen aus, gehen im Schweigen der Zeit verloren. Es sind wunderbare, einsame, wehende Stimmen.
Fatma, ich war einmal. Ich war einmal. Ich war einmal in einem Land, wo die Wasser in die Risse der Erde mündeten. Ich war in einem Märchen, wo der Schnee bis zur Brust lag. Dort gab es Stimmen, sie kannten jedes Geheimnis des Lebens. Der Wind hat mir fein die Haare gekämmt. Die Erde hat meine Wunden geheilt. An einem trüben Mittag, an dem ich den Kranichen meine fröhlichen Lieder sang, hörte ich aus der Ferne die Tanzmusik. Sie wurde immer lauter und lauter. Ich sah mich zwischen meinen Zehen, die Wolle der Teppiche. Ich sah mich in einem Brautkleid neben einem Mann. Ich sah mich mit einem ängstlichen Blick in einem schwarzen Zug. Mich in einem blauen Kittel vor einer donnernden Maschine. So habe ich mein Märchen im Licht einer Kerze gestrickt. Fatma, wo zum Teufel steckst du wieder? Das ist die Stimme meiner Mutter. Sie hört sich wieder frustriert an. Aber was sucht sie jetzt in diesem Traum? Bestimmt hat sie wieder die Tannenzapfen, die Balken im Hof angezündet. Das Feuer berührt bestimmt schon den Himmel. Entweder muss die Wäsche gekocht oder das neue Holz gestapelt werden. An solchen Tagen darf ich nicht zur Schule. Wofür braucht ein Mädchen die Schule? Bald wird es eine Frau, dann wird es heiraten, seine Kinder gebären, dem Mann die Füße waschen. Ja, vielleicht hat sie recht, ich weiß nicht. Aber zuerst muss ich mein Tuch finden. Atemlos laufe ich zurück, über die weiten Felder, über die Hügel, springe über die Felsen, laufe durch die Pappelwälder. Am Wegrand steht ein alter Mann mit einem Gehstock im weißen Gewand. »Komm her, mein Mädchen!« Seine sanfte Stimme zieht mich an. Wie gefesselt stehe ich vor ihm. Er legt seine Hand auf meine Stirn. »Mein gutes Mädchen, genau hier liegt ein Brutnest. Da wird bald ein Adler schlüpfen. Dieser Adler wird zu früh das Nest verlassen. In seinem Schicksal sehe ich einen weiten Weg, einen anderen Himmel und sehr viel Einsamkeit, mehr als ein Menschenkind ertragen kann. Diese Einsamkeit wird von Tag zu Tag wachsen. Sie wird die Wurzeln der Bäume aus der Erde reißen, Häuser bauen, unter Trümmern bleiben, sehr viele Tränen vergießen, aber auch dieser Welt eine Geschichte hinterlassen. Ein Märchen. Hier ist dein Tuch. Nimm es und laufe zu deiner Mutter. Sie braucht dich. Während ich die Spitze des Tuches um meinen Nacken wickle, löst sich der alte Mann in Luft auf. Ich stehe im Hof, sehe meinen Vater auf dem Boden liegen, sehe den Ochsenwagen, die Stadt, ich flicke Teppiche, meine Hände sind wund. Ich sehe das Fahrrad, den Mann mit dem riesigen Kopf. Er will das Blut auf dem Laken sehen. Ich lasse das kirschrote Blut fließen. Jetzt darf ich in den schwarzen Zug steigen. Der Adler ist nun geschlüpft. Ich fahre den weiten Weg, stehe unter einem fremden Himmel. Eine neue Einsamkeit empfängt mich. Sie riecht nach Eiche, nach Kohle, nach Maschinenöl. Ich höre tausend Stimmen. Alle rufen nach Fatma. Mein Name steht auf tausend Papieren, die ich mit zitternder Hand unterschreibe. Ich sammle Zweige, baue mein eigenes Nest. Aus dem Traum wird ein Märchen. Ein Traum oder ein Deutschlandmärchen? Eine Theaterbühne in Deutschland. Fatma trifft Ophelia.
Ist das meine Heimat? Mein ganzer Verdienst? Ist das der Preis nach allen Entbehrungen?
Fatma, das Leben kannst du nicht in Truhen schützen. Hat man es dir nicht gesagt?
Mir hat man gesagt, arbeite und verdiene dein Geld. Hat man mich belogen?
Die Lüge ist das Raster unserer Geschichte. Die Zweige, die Blätter wissen es. Du müsstest es auch wissen.
Aber woher hätte ich das wissen sollen?
Schweigen bedeutet hinnehmen. Schweigen bedeutet Kapitulation an dieser Front.
Wem gehört nun die Schuld, diese kurzatmige Vergangenheit? Wer hat sie so geschrieben?
Fatma, schau in den Spiegel, in dein Bett. Schau ins Dunkle der Nacht, in der du liegst.
Ja, bin ich der Nehmer oder der Geber?
Du bist das Selbstbildnis des Traums, die Blüte der welken Nelke.
Die wollten immer mehr, immer mehr. Der Adler ist müde.
Fatma, du hast den Schlamm in das klare Wasser gerührt. Siehst du? Dein Gesicht ist verschwommen.
Och, diese Fracht ist so schwer.
Der Blick in die Wahrheit ist die höchste Last der Seele. Weder der Himmel noch die Erde werden es tragen können. Hier ist der Nabel eines Kreises. Hier wirst du dich drehen, dich suchen, dich verlieren, vielleicht wiederfinden. Du stirbst, Lässt sterben? Mit allen Varianten des Verlusts wirst du geprüft. Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag ein neuer Flug. Letzte Szene, Ophelia. Hier ist es so. Auf einmal bist du das Holz des Feuers, die Tinte deiner Schrift, der Schlüssel des Schlosses, das Tor deines Traums. Hast nur diesen Willen, leben, weiterleben, atmen. Deshalb betrittst du wie ein Wild jede Falle, stellst dich vor jede Niederlage, kniest vor jedem Messer und wirst doch wieder Wind, um das Leben nicht zu verpassen. Du besingst die Stacheln des Kissens, baust Schaukeln auf deinem zungenlosen Willen. Mit einer Haut, die dir verborgen blieb, gehst du auf Reisen. Das Unkraut an Wegrändern sammelst du in einem Mörser, trägst es auf deine wunden Brustwarzen auf. Die Gesichter, die du nicht küssen durftest, sammelst du in einem eingeschlagenen Spiegel. Hier ist es so. Hier glüht die jahrhundertealte Bescheidenheit des Frauseins. Hier wird sie zur Asche, zum Staub. Es kommt der Tag, da erwacht der Drache aus seinem Schlaf, breitet die Flügel aus, sucht nach einem unbewohnten Himmel. Er schöpft neue Geschichten aus seinen wunden Stellen. Geschichten wie du, wie ich. Nur die Geschichte kann die Wahrheit sein. Nur sie kann diesen Eisberg zersprengen. Fatma, ich gehe auf eine neue Reise in eine andere Gegenwart. Pass auf dich auf. Epilog. Fatma. Fatma ist mein Name. Ich bin die Mutter von Dincer. Hier am Himmel Deutschlands schweben unsere Geschichten. Meine und meinesgleichen. Ich beobachte die Menschen auf der Straße, Menschen mit ihrer Eitelkeit, als ob sie Berge versetzen könnten, als ob sie Meere überquert hätten. Wir werden auch immer wieder klein gemacht. Wir hätten uns nicht integriert, heißt es. Wir wären ungebildet und immer nur Arbeitstiere geblieben. Ja, was soll ich sagen? Mehr wollte man nicht von uns. Natürlich hätten wir vieles besser machen können. Aber ich frage euch jetzt, wenn du auf diesem Planeten nur ein Baum ohne Wurzeln bist, wie weit kannst du deine Äste strecken? Unsere Aufgabe war es, die Arbeit zu erledigen, die man uns vorgelegt hat. Wir wollten ein bisschen Geld verdienen und zurückgehen. Aber diese Verlockung macht dich unersättlich, undankbar. Bitte glaubt nicht, dass wir keine schöneren Träume hatten. Ja, die hatten wir. Es waren schöne Träume. Sagt, was ihr wollt, aber bitte nicht mit herablassenden Blicken. Macht ihr es besser, schöner? Fatma ist mein Name, die Gastarbeiterin, die Akkordbrecherin. Alles, was bei mir keine Sprache fand, soll auf euren Zungen die Saiten aufschlagen. Wenn ihr mir erlaubt, will ich euch einen kleinen Rat geben. Wir haben blind danach gestrebt, den Schmerz der Entwurzelung mit Eigentum, mit Geld zu heilen. Vergebens. Ihr sollt besser leben, freier, ohne Ängste. Jede Last, jeder Schmerz ist vergänglich. Traut euch! Habt keine Angst vor dem Leben! Ach, Dincha, ich bin müde. Setze diesem Märchen einen Punkt. Ah, und weißt du, ob Heidi schon die Schuhe bekommen hat?